Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt schon mitbekommen, es geht heute um das Thema den Zehnten geben oder warum es gut ist oder richtig ist oder sein sollte, dass man den Zehnten gibt. Und ich habe diese Predigt mal mit 10-10 oder 1-0-1-0 überschrieben. Warum genau, das wird wie immer vielleicht im Laufe der Predigt deutlich. Wir wollen uns mit dem Thema heute beschäftigen und ich kann direkt sagen, wir werden nicht in jedes allerkleinste Detail dieses Themas reingehen. Das lässt die Zeit einfach nicht zu. Aber wir wollen uns passend zum Thema Zehnten genau 10 Punkte zu diesem Thema anschauen. Das können in diesem Fall Fragen sein, die ihr einfach für euch mal selber beantworten könnt. Das können Bibelstellen sein, das können aber auch Anwendungen sein und an der einen oder anderen Stelle, das teaser ich schon mal, könnte es auch herausfordernd werden. Dann würde ich sagen, legen wir apropos Herausforderung direkt mal los und zwar mit Nummer 1 natürlich. Und ich würde diese Predigt direkt mit einer Frage beginnen, allgemein aber auch für dich, die du für dich beantworten kannst. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann bedeutet das, dass Jesus unser Herr ist. Das lesen wir in Philipper 2, 10 bis 11. Das heißt, wenn wir in der Tradition von Thomas stehen wollen, der im Johannesevangelium zu Jesus sagt, mein Herr und mein Gott. Also wenn Jesus der Herr über unser ganzes Leben ist, wenn er passend zu diesem Punkt die Nummer 1 über unser Leben ist und das ganze Leben, aber auch die Finanzen mit einschließt, dann wäre meine Frage, wodurch wird im Leben deutlich, dass Jesus der Herr über die Finanzen ist, dass er die Nummer 1 auch in diesem Bereich ist, wenn nicht durch den Zehnten? Wodurch wird das denn dann deutlich? Als nächstes zwei Möglichkeiten. Wir wollen uns zwei Möglichkeiten anhand einer Bibelstelle anschauen oder genauer gesagt anhand von mehreren Bibelstellen. Und zwar sind die beiden Möglichkeiten Raub oder Segen, und dem einen oder anderen ist diese Bibelstelle vielleicht bekannt, nämlich aus Maleachi 3. Wir fangen mit Vers 8 an. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Die Israeliten haben hier zu der Zeit Gott den Zehnten nicht gegeben. Denen ging es nicht gut, die haben sich eingesehen, wie auch immer. Und Maleachi spricht ganz deutlich davon, dass es nicht irgendwie einfach so schon okay ist, sondern er sagt, das ist Raub gegenüber Gott selbst. Übrigens, Luther hat mal gesagt, dass alles, was nicht im Dienst steht, steht im Raub. Er hat das zu einer anderen Bibelstelle gesagt, wo es darum geht, dass Jesus den Esel haben möchte. Und er hat gesagt, was nicht im Dienst steht für den Herrn, steht im Raub. Und könnte es nicht auch sein, dass das auch für unsere Finanzen gilt, wenn die nicht grundsätzlich im Dienst stehen, dass sie dann im Raub stehen? Und auf der anderen Seite, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wir dürfen Segen erfahren, wenn wir Gott etwas zurückgeben von dem, was ihm sowieso schon gehört. Halleluja. Wie dieser Segen immer genau aussieht, das kann ich euch nicht sagen. Ob bei jedem jetzt der Kornspeicher sich bis zum Rand füllt, das weiß ich nicht. Aber ich möchte darauf vertrauen, dass das so ist. Wenn wir abgeben an sein Reich, werden wir davon Segen erfahren. Und wir kennen das ja ähnlich aus Matthäus 6, 33, wo steht, wir sollen zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten und alles andere, Nahrung, Kleidung, wird uns dann schon zufallen. Also der Zehnte ermöglicht persönlichen Segen. Und die Maleachi-Stelle geht noch weiter, Maleachi 3, 12. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr, der Herrscher. Die anderen Nationen sollten dadurch sehen, wie gut es Israel geht und sie glücklich preisen. Jetzt ist das bei uns so, dass wir als Christen kein, sage ich mal, in sich eigenes, geschlossenes Volk mehr sind, wie Israel damals. Und trotzdem glaube ich, dass der Umgang mit Geld und das Geben des Zehntens eine riesen Auswirkung haben kann, ein riesen Lichtfaktor nach außen sein kann. Denn, das ist wahrscheinlich für niemanden was Neues hier, die ganze Welt dreht sich um Geld. Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und was wäre das für ein Zeugnis, wenn die Menschen in Gummersbach über uns Christen in Gummersbach sagen, über uns in der FEG, ach, die aus der FEG, ja, die lieben Jesus, die lieben ihren Nächsten und Geld ist denen völlig Latte. Die nutzen das, um zu dienen, um sein Reich zu bauen, um sich einander Freude zu machen. Die hängen null am Geld. Was wäre das für ein Zeugnis für die Außenwelt? Wir kommen zu 3 Zehnten. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in dem Wort Zehnten steckt eigentlich 3 mal 10 schon drin. 10 gleich 10. 10, das englische Wort für 10. Und 1010 ist der Binärcode, der auch 10 bedeutet. Also steckt es schon 3 mal in Zehnten drin. Und das ist ganz gut, denn die Israeliten hatten damals, das Volk Gottes, einen dreifachen Zehnten, beziehungsweise 3 Aspekte des Zehnten. Und die wollen wir uns kurz anschauen. Das erste war der Zehnte des Herrn, der an die Leviten ging. Und die wiederum haben davon 10% an die Priester weitergegeben. Lesen wir in 4. Mose. Der zweite Zehnte war ein Festzehnte, einfach um sich zu erfreuen vor dem Herrn, in 5. Mose. Und der dritte Zehnte war der Armenzehnte, der in jedem dritten Jahr gegeben wurde, zusammen benutzt wurde mit den örtlichen Leviten, mit den Fremden, mit den Vaterlosen und den Witwen. Also es wurde sich um die Armen gekümmert und das halt direkt vor Ort und nicht wie der Zehnte sonst in den Tempel gebracht wurde. Man muss dazu sagen, der zweite und der dritte Zehnte, die waren alle 3 Jahre, kamen die vor. Der erste war jährlich, der zweite und der dritte Zehnte alle 3 Jahre. Das heißt, man kann sagen, der alttestamentliche Zehnte oder besser gesagt der Zehnte Volk Israel mit Mose hatte 3 Aspekte. Lebensunterhalt der Vollzeitlichen, Feste feiern und Arme versorgen. Und übrigens, all diese Aspekte finden wir im Neuen Testament bestätigt, dass das immer noch unsere Aufgabe ist. Das heißt, für den Zehnten nach Mose, wenn man jetzt rechnet, kommt man entweder auf 13% des Gewinnes, der abzugeben war, oder sogar auf 17% des Gewinnes. Und man muss hinzufügen, dass für die Israeliten galt, wenn sie ihre Abgaben in Geld umwandeln wollten, also Geld abgegeben haben, dann mussten sie nochmal 1/5 da drauf rechnen, was abzugeben war. Ja, also wir sind auf jeden Fall deutlich bei über 10%. Und wisst ihr, man kann jetzt hingehen und das alles genau auseinanderklamüsern. Man kann sagen, okay, wir sind keine, landwirtschaftlich organisierte Gesellschaft mehr. Das heißt, den 1/5 streichen wir schon mal. Jetzt müssen wir genau definieren, was ist Gewinn und wovon haben sie genau was gegeben. Und um die Armen kümmert sich ja auch zum Teil schon der Staat. Dann kann ich ja davon auch noch ein paar Prozent rausrechnen. Das könnt ihr gerne machen. Mir ist das zu mühsam. Und deswegen habe ich was gefunden in der Ethik von Thomas Schirmacher, der ich finde, es einfach wunderbar zusammenfasst. Denn dort steht, die Schwierigkeiten genau zu bestimmen, wie der Zehnte in alttestamentlicher Zeit berechnet wurde, macht es unmöglich, über das Prinzip, dass Gott ein Zehntel unseres Einkommens zusteht, hinaus Regeln aufzustellen, wie dieser zu berechnen ist. Der Zehnte unseres Einkommens ist ebenso ein moralisches Grundprinzip, wie dass jeder 7. Tag für Ruhe und Gottesdienst zur Verfügung stehen soll. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Prinzip, was es auch relativ einfach macht. Erst 1/10 steht Gott zur Verfügung. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, das Prinzip, das klingt eigentlich ganz gut. Mit der Herleitung bin ich aber unzufrieden, weil das ist ja, sag ich mal, Altes Testament. Das ist nach dem Bundesschluss mit Mose, diese Gesetze. Und an die ganzen anderen Regeln halten wir uns ja jetzt auch nicht alle. Also gilt das wirklich auch für mich. Ich glaube, dass dieses Prinzip trotzdem für uns weiterhin gilt und dass das da schon erste gute Hinweise sind. Aber wir sind ja erst bei Punkt 3, deswegen machen wir mal weiter mit 4 Personen. Und diese 4 Personen sind wir, also du, also ich, du, wir, Abraham, Melchisedek und Jesus. Denn Abraham war deutlich vor Mose. Und auch er gibt schon seinen Zehnten an einen Priester namens Melchisedek, der ihm begegnet. Und wir wollen uns diese Stelle mal, diese 2, 3 Verse genauer angucken und ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm dem Zehnten von allem. Und ich glaube, dass diese Geschichte, trotz dass es Abraham zu Abrahams Zeit ist, einiges mit uns zu tun hat, weil es doch relativ viele Parallelen gibt. Ich möchte anfangen zwischen Abraham und uns, was es da für Parallelen gibt. Abraham scheint immer sehr weit weg. Aber durch Galater 3,29 wissen wir, dass wir, wenn wir zu Christus gehören, Nachkommen von Abraham sind. Wir sind Erben der Verheißung, wir gehören zu Abraham. Nicht nur das Volk Gottes, nicht nur Israel sind Nachkommen Abrahams, sondern wir auch durch Jesus selbst. Abraham wurde durch seinen Glauben gerecht gesprochen, Römer 4, Vers 3. Den ein oder anderen mag das an uns erinnern, denn auch wir sind durch unseren Glauben gerecht gesprochen worden durch Jesus Christus. Abraham lässt sich segnen, wir lassen uns auch regelmäßig segnen. Und Abraham nimmt Wein und Brot von Melchisedek an. Und auch da klingt vielleicht das ein oder andere aus, was wir regelmäßig feiern, wo wir auch Brot und Wein entgegennehmen und annehmen. Und die zweite Parallele, Jesus und Melchisedek. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und sein Titel König von Salem bedeutet König des Friedens. Und die Titel König der Gerechtigkeit und König des Friedens erinnern hier, glaube ich, direkt an Jesus, an unseren Herrn. Die Bibel sagt, wir kennen nicht die Eltern noch die Lebensdaten von Melchisedek und das erinnert nach Hebräer 7,3 an die ewige Existenz des Sohnes Gottes, welchem er gleicht. Also Jesus gleicht Melchisedek. Und übrigens wird das im Psalm 110, Vers 4 schon angekündigt, dass der Messias ein Priester nach der Ordnung Melchisedek sein will, ohne Anfang und ohne Ende. Also auch da gleicht Jesus Melchisedek. Und als drittens haben wir, Melchisedek segnet Abraham und wir sind übrigens gesegnet durch Christus, Epheser 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und Melchisedek, ich habe es gerade schon gesagt, gibt Abraham Brot und Wein und Jesus gibt uns ja Brot und Wein im Abendmahl als Erinnerung an seine Tat. Und wer auch immer genau jetzt dieser Melchisedek war, aber wenn Abraham seinen Zehnten seinem damaligen Priester gibt und wir als Nachkommen Abrahams in seiner Tradition stehen, und Jesus unser Priester ist, nach der Ordnung des damaligen Melchisedeks, wäre es dann vielleicht nicht auch dran zu sagen, okay, dann gebe ich meinem Priester, dem Priester aller Priester, auch meinen Zehnten ab. Übrigens, auch Jakob nach Abraham, aber vor Mose, hat auch schon seinen Zehnten gegeben. Also es fängt nicht erst bei Mose an. Und ich finde es auch ehrlich gesagt etwas schwierig von der Selbsteinschätzung, wenn wir sagen, unser Glaubensvater Abraham gibt den Zehnten, Jakob, Stammvater, gibt den Zehnten, das Volk Israel gibt den Zehnten und wir sagen dann, nö, also wir brauchen das nicht. Übrigens, kleiner Sidefact, in der alten Kirche, in den ersten Jahrhunderten so, da gab es keinen verpflichtenden Zehnten. Das kam erst, ich glaube, West- und Ostkirche 300, dann 600 nach Christus. Das Interessante ist aber der Grund dafür, nicht weil sie gesagt haben, das ist nicht nötig, sondern sie sind davon ausgegangen, dass die Christen sowieso mehr geben, als der alttestamentliche Zehnte vorschreibt. Also, dass das gar keine Frage ist, ob man jetzt genau so viel gibt, es wird sowieso mehr gegeben, also müssen wir das gar nicht mehr festschreiben. Kommen wir zu 5 Stellen im Neuen Testament, die mehr oder weniger mit dem Thema zu tun haben. Wir fangen an mit 2. Korinther 9, 7, Vers 8, 7 bis 8. Jede gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in ihm alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wir können hier an dieser Stelle 3 Punkte rausziehen. A, Gott liebt einen fröhlichen Geber, ganz simpel, nice, dann möchte ich ein fröhlicher Geber sein. Nummer 2, es geht hier in der Stelle sehr wahrscheinlich nicht um den Zehnten, sondern es geht hier um eine Sondersammlung für die Gemeinde in Jerusalem, die in Not ist. Ja, das ist ähnlich wie die Israeliten, die freiwillige Spenden für den Bau der Stiftshütte und des Tempels damals geben durften. Das heißt, man darf auch über den Zehnten hinausgeben. Das ist keine Grenze, ab jetzt darf man nicht mehr geben, sondern Sondersammlungen, wenn Sachen anstehen, darf man gerne geben. Und ein Prinzip, was mehrfach auftauchen wird, Gott gibt. Er gibt so, dass wir Genüge haben und überreich zu jedem Werk geben könnt. Der Segen Gottes, der darauf liegt, wird auch hier wieder deutlich. Und ich möchte hier eine Sache kurz anmerken, die indirekt mit diesem Vers zu tun hat, und vielleicht ein bisschen herausfordernd ist. ich habe schon gehört, oder es gibt manchmal die Aussage, ich muss den Zehnten nicht geben, solange Gott mir das nicht auf mein Herz legt. Und das Problem dabei ist, dass ich sehe, dass wir mit Herz häufig das verbinden, was Hollywood und die Filmindustrie und unsere Gesellschaft mit Herz meint, dass ich das fühle und dass ich, oh, das tut mir gut, das ist schön, das kostet keine Überwindung. Aber wisst ihr, Herz im Griechischen meint nicht nur fühlen, sondern es meint die Quelle des kompletten physischen Lebens und den Mittelpunkt des geistlichen Lebens mit Denken, Wollen, Fühlen, dem Willen und den einfachen Willensentscheidungen. Das heißt, vielleicht kann es sein, dass Gott dir den Zehnten geben nicht durch ein Gefühl auf dein Herz legt, sondern einfach durch sein Wort, durch sein Willen ist dir auf dein Herz, was du ganz bist, legt. Und, denn wir Christen machen das in einem anderen Bereich ja auch nicht. Ich habe noch nie einen Christen sagen hören, also wenn du es nicht fühlst, wenn es dir nicht auf dem Herzen liegt, die Wahrheit zu sagen, dann lüg doch einfach. Habe ich noch nie jemanden gehört. Da machen wir das nicht. Und wir müssen so ehrlich sein, wenn wir sagen, auf das Herz legen, bedeutet diese Gefühlssache, dass sich das gut anfühlt und keine Überwindung kostet, dann müssen wir so ehrlich sein und zugestehen, dass Jesus selbst die falsche Herzenshaltung hatte, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Denn er wollte es nicht, er hat gebeten, dass es vorübergeht, er hat Wasser geschwitzt wie Blut und trotzdem hat er sich dafür entschieden. Und ich hoffe, keiner würde so weit gehen und sagen, dass Jesus die falsche Herzenshaltung hatte. Das würde ich für mehr als grenzwertig erachten. Die zweite Stelle, Matthäus 23, 23. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Jesus kritisierte die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, weil es ihnen an Recht, Barmherzigkeit und Glaube fehlt, den wichtigen Dingen. Und trotzdem sagt Jesus dann nicht, kümmert euch zuerst darum, lasst den Zehnten mal beiseite, sondern er sagt, macht beides. Tut das eine und lasst das andere nicht weg. Das heißt, Jesus bestätigt hier eigentlich ziemlich direkt den Zehnten. 22, 21, sie sagen zu ihm des Kaisers, da spricht er zu ihnen, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Hier möchte ich mich nicht festlegen, aber ich fand den Gedanken ganz interessant, deswegen teile ich den euch weiter. Es geht ja an dieser Stelle um die Frage der Steuern und Jesus sagt, wer ist denn auf der Münze drauf? Und dann sagen sie, dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott ist. Wenn es in dieser Geschichte ganz konkret um etwas Finanzielles geht, was dem Kaiser abgegeben wird und dann wird gesagt, gib Gott, was Gott ist, kann das nicht auch, oder was könnte es denn sein, wenn nicht der Zehnte, der Gott zusteht, der eben auch ganz im Finanziellen, im Kleinen abgegeben werden soll. Vierte Stelle. 1. Korinther 9,14. So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigt, verordnet, vom Evangelium zu leben. Gut, ich gebe zu, die Stelle ist jetzt nicht ganz uneigennützig, aber wie soll das auch funktionieren, dass es Hauptamtliche gibt, wenn nicht durch den Zehnten? Und die fünfte Stelle, Lukas 14, 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und da geht es in der Stelle explizit darum, dass wir als Jünger die Kosten überschlagen sollen, bevor wir Jesus nachfolgen. Das heißt, wenn wir eigentlich bereit sein müssen, im Falle des Falles alles abzugeben, was wir haben, wie wollen wir uns denn darauf vorbereiten, wenn wir im Kleinen nicht mal bereit sind, regelmäßig den Zehnten zu geben? Wenn im Falle des Falles wir alles abgeben müssen. Und die sechste Stelle, 2. Janosch 5,14. Genau, die gibt's nämlich gar nicht, deswegen bleiben wir bei 5 Stellen. Und genauso wenig gibt es im Neuen Testament irgendeinen Bibelvers, der nahelegt, dass der Zehnte nicht mehr gültig ist oder abgeschafft worden ist. Gibt es nicht. Wir kommen zu 6 Fragen. Es kann sein, dass du sagst, nein, den Zehnten geben, das möchte ich nicht, das sehe ich nicht, das will ich nicht. Das kann sein. Und jeder kann seine eigene Meinung haben. Ich finde nur, es ist wichtig, dass man sich dann zumindest für sich selber auch als Selbstschutz eine Antwort auf diese jetzt 6 kommenden Fragen liefern kann. Erstens, wie würdest denn du dann das Einbehalten des Zehnten biblisch begründen? Man kann zu jeder Lehrmeinung unterschiedliche Meinungen haben, aber ich finde immer, als mündiger Christ sollte man zumindest, wenn man eine Meinung vertritt, die entgegensetzt der großen Lehrmeinung ist, sie doch irgendwie biblisch begründen können, oder? Zweitens, Hast du überprüft, dass für das Einhalten deine Motivation nicht die Geldliebe ist? Weil vor der Geldliebe warnt die Bibel explizit, das ist ein Selbstschutz, das zu überprüfen, hänge ich am Geld. 1. Timotheus 6,10 sagt sogar, dass Geld die Wurzel oder eine Wurzel allen Bösens ist. Das klingt nicht so gut. Drittens, hast du überprüft, dass deine Motivation nicht mangelndes Vertrauen ist? Auch das ist keine gute Motivation nach dem Motto, wenn ich Gott abgebe, dann das wird nicht funktionieren, dann habe ich zu wenig, er kümmert sich einfach nicht um mich. Das kommt zur ersten Frage, jetzt aber ganz persönlich. Hast du überprüft, dass Jesus trotzdem der Herr über deine Finanzen ist, wenn du sagst, ich behalte den Zehnten ein? Und wie wird das deutlich, wenn du den nicht gibst? Fünftens, wie soll die christliche Welt ohne den Zehnten funktionieren? Hauptamtliche, Missionswerke, Missionare, all diese Organisationen, die nur von Spenden leben, was ist die Alternative? Auch einfach mal ganz praktisch, ohne viel, sag ich mal, geistliche Weiterführung, ganz praktisch, wie soll das funktionieren? Und die sechste Frage geht in die ähnliche Richtung. Dürften es dann nicht auch alle anderen sein lassen? Wenn ich mir zugestehe und sage, den Zehnten, den muss ich nicht geben, das ist nicht wichtig, dann muss ich es auch allen anderen zugestehen. Und es ist dann nicht ein bisschen ironisch, dass man hier in einem Raum sitzt, der ausschließlich von Spenden finanziert wurde, Technik benutzt, die ausschließlich von Spenden finanziert wurde, dass man also hier ein Erlebnis hat, wovon man profitiert, was ohne das gar nicht funktionieren würde. Ist das nicht ein bisschen ironisch? Wir kommen zu 7, 0 Sekunden oder auch 70 Sekunden. Und zwar aus drei Gründen. Warum 70 Sekunden? Du kannst heute ganz praktisch wieder in 7 Sekunden, in nicht mal 7 Sekunden, diese grundsätzliche Entscheidung treffen und sagen, ja Vater, der Zehnte gehört dir. Ich möchte diesen Segen haben und ich weiß, dass der Zehnte dir gehört. Und du kannst übrigens, ich habe es getestet, in locker 70 Sekunden heutzutage einen Dauerauftrag online bei deiner Bank einrichten. Das dauert keine 70 Sekunden, ist praktisch möglich. Und du brauchst dann nur noch 0 Sekunden, dich jeden Monat mit der Frage zu beschäftigen, gebe ich meinen Zehnten oder nicht, die jedes Mal neu zu beschäftigen, neu aufzuwühlen. Ich mag grundsätzliche Entscheidungen. Ich tendiere manchmal dazu, zu viele grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Vor einiger Zeit habe ich entschieden, ganz grundsätzlich, wie viele kleine Red Bull-Dosen ich nur noch pro Woche trinken darf. Eine. Und dann merke ich manchmal, aber ich hätte doch gerne noch eine zweite. Warum habe ich diese grundsätzliche Entscheidung getroffen? Aber ich glaube, grundsätzlich kann es total entspannen und erleichtern, etwas grundsätzlich entschieden zu haben und das nicht jedes Mal wieder neu bewegen zu müssen und thematisieren zu müssen. 8 Buchstaben. Es gibt viele Wörter, die 8 Buchstaben haben, aber eins ist Privileg. Wisst ihr, ich glaube, wir verbinden mit dem Zehnten häufig, ich muss etwas abgeben. Und mal ehrlich, nur weil ich hier vorne stehe, geht mir das ja nicht anders. Auch ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich gerechnet habe, okay, du hast die letzten Jahre den Zehnten gegeben. Wenn du das jetzt alles beiseite gelegt hättest, dann wärst du an deinem Traumauto aber deutlich näher. Ich habe mein Traumauto mal mitgebracht. Gut, kleiner Scherz für die, die es nicht wissen, das ist mein Auto, das habe ich schon, habe ich jetzt wohl verwechselt. Aber wie auch immer, Spaß beiseite. Vielleicht müssen wir auch einfach den Blickwinkel ändern und nicht sehen, dass ich muss etwas abgeben, sondern es ist ein Privileg. Du darfst mit dem, was Gott dir sowieso anvertraut hat, die wichtigste Mission unterstützen, die es überhaupt gibt. Dass Menschen ins Reich Gottes kommen und im Glauben wachsen. Wie viel Geld geben wir für Sachen aus, die 0 Ewigkeitswert haben? Und wir dürfen an der wichtigsten Mission mitbauen. Wahrscheinlich wird es im Himmel nicht so sein, aber ich stelle es mir trotzdem mal vor, wir stehen im Himmel irgendwann, wir sind bei Jesus und dann sehen wir da jemanden laufen und uns fällt ein, Moment, der Person ist doch durch eine Missionarin zum Glauben gekommen, die ich unterstützt habe. Wow, ich aus Staub und Asche durfte Anteil daran haben, dass diese Person jetzt hier ist. Oder hey, Moment, diese Person hat sich doch bei uns im neuen Taufbecken taufen lassen und ich konnte das unterstützen mit meinem kleinen Anteil. Ich darf Anteil daran haben, dadurch, dass ich was abgegeben habe. Was ein Privileg, dass wir an dieser Mission mitbauen dürfen. Das zweite Privileg, Segen und Fürsorge, wurde schon einige Male erwähnt. Es ist ein Prinzip, was sich immer wiederholt. Der allmächtige Gott, dem alles gehört, stellt uns was zur Verfügung. Wir geben ihm davon einen kleinen Teil ab. Er könnte auch einfach sagen, ja sicher. Und er sagt, alles klar, dafür segne ich dich auch noch. Ich kümmere mich um dich, Fürsorge, Segen, was ein Privileg. Und das dritte, ich glaube, der Zehnte ist auch einfach ein Schutzfaktor. Ich glaube, wir hier in Deutschland als Christen, wir haben nicht so das Gefühl, oder die meisten nicht die Gefahr, dass wir jetzt ein Stück Holz irgendwo hinstellen und das anbeten. Aber ich glaube, wir sind hier ganz stark in der Gefahr, dass Geld ganz tief in unserem Herzen ist und wir sehr stark am Geld hängen. Und einfach regelmäßig etwas abzugeben, ist schon ein Schutzfaktor, dass ich nicht mein Herz immer mehr ans Geld hänge. Also das auch ein Privileg. Den Zehnten geben ist ein Privileg. Kommen wir zu 9 Worten, und das ist die heutige Anwendung, die besteht aus 9 Worten, und das ist super einfach und super praktisch. Gib deinen Zehnten und bleib offen für weitere Spenden, denn das ist garantiert kein Geld, was du aus dem Fenster rausschmeißt. Ja? Wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, ist heute die Chance zu sagen, ja Papa, ab heute gebe ich meinen Zehnten. Und wenn du den Zehnten schon immer gegeben hast und merkst, aber für dich war da ein Cut, ich muss mir über was geben, gar keine Gedanken mehr machen, ermutige ich dich, offen zu bleiben, eben da doch, wo Jesus dir Sonderspenden oder Anliegen von Personen aufs Herz legt. Und noch ganz kurz 2 praktische Sachen. Das ist aber nur meine Meinung, wenn jemand fragt, brutto oder netto, ich würde immer sagen brutto, weil Gott immer an erster Stelle kommt. Und die 2. Sache, wenn jemand fragt, darf man den Zehnten nur an eine Sache geben? Ich glaube ja, es sollte ein guter Teil an die eigene Gemeinde gehen, da wo man lokal verortet ist, um das zu unterstützen. Aber ich glaube, man darf auch andere Projekte damit unterstützen. Und wir kommen zum letzten Punkt. Und der wird herausfordern, ich sag's euch direkt. 10, also 10.10, 10 mal 10 ist 100, für die Nicht-Mathematiker unter uns. Gott gehört sowieso alles, 100%, alles, was du bist, was du hast, gehört Gott. Und deswegen machen wir heute eine ganz praktische, direkte Anwendung, die auch symbolisch ist. Wenn heute die Kollekte rumgeht, dann guck nicht in dein Portemonnaie, was drin ist, schütt alles rein. Als symbolische Geste dafür, Gott, dir gehört sowieso alles. Und ich mache das heute mal als Symbol. Alles, was in meinem Portemonnaie drin ist, ich weiß nicht, wie viel es ist, heute vielleicht mal mehr, mal weniger, das schütte ich heute in deinen Geldbeutel. Und damit das nicht, ich meine, ihr konntet euch alle nicht darauf vorbereiten, ich schon, damit ihr jetzt nicht denkt, ja, der Fuchs hat sich 1,20 Euro in die Bauchtasche gepackt und macht gleich den. Nein, ich habe mit meiner Frau gesprochen, das kann man nicht alleine entscheiden. Wir werden als Ehepaar 10% von der Gesamtkollekte, die heute zusammengekommen, die gezählt wird, auch spenden. Einfach um auch voranzugehen. Und für die, die jetzt PayPal nutzen oder spenden, die überhaupt nicht mehr mit Bargeld rumlaufen, das ist in der Tat etwas schwierig. Ich habe mir 3 Optionen überlegt. Entweder ihr gebt alles, was auf eurem Konto ist. Oder ihr überlegt, was ihr gestern am Samstag im Laufe des Tages alles ausgegeben habt. Und nehmt diese Summe und spendet sie. Oder ihr guckt einfach mal links und rechts, ob jemand Bargeld mit hat und fragt, ey, wie viel war denn heute in deinem Portemonnaie drin? Das heißt ja nicht, dass er es unbedingt dann auch gegeben hat, aber zu wissen, wie viel ist drin. Und dann orientiert ihr euch einfach auch an dieser Summe. Lasst uns nicht vergessen, wem alles gehört und durch wen wir Segen erfahren, wenn wir von dem abgeben, was ihm sowieso gehört. Genau. Alle Ehre, König Jesus. Amen.